Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Manchmal habe ich den Eindruck, alle, aber wirklich alle, waren irgendwann in ihrem Leben schon mal Mitglied des Deutschen Alpenvereins. Ich war als Kind dabei in dem Club und ich rieche noch förmlich den Hagebuttentee, den es morgens, mittags und abends in der Skifreizeit gab. Heute sind die Alpen weitgehend kommerzialisiert, aber der inzwischen 150 Jahre alte Alpenverein versucht dennoch auf seinen Hütten das Image der einfachen und natürlichen Bergwelt zu bewahren. Matratzenlager gehört da natürlich dazu. Manchmal gelingt das und manchmal gelingt es nicht. Heiner Kiesel ist für uns gewandert.
Hallo.
Servus.
Einmal.
Alpenvereinsausweis vielleicht?
Ja, Moment.
Bitte schnell. Danke. Dann haben Sie 2 Euro bitte.
Und ab durch das stählerne Drehkreuz hinein in die Höllentalklamm. Die beginnt ein paar Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt, oberhalb des Örtchens Hammersbach. Der Eintritt wird vom Deutschen Alpenverein, kurz DAV, kassiert. Und damit hat sich mein kreditkartengroßer Vereinsausweis wieder ein bisschen gelohnt. 3 Euro billiger. Ich gehöre seit 10 Jahren zu dem Verein. Eines von 1,3 Millionen Mitgliedern des größten Bergsportvereins der Welt, der vor 150 Jahren gegründet wurde. Ich habe Vorteile von dieser Mitgliedschaft. Aber ich bin nicht ganz im Reinen mit mir, ob ich das, was der DAV mit den Bergen anstellt, wirklich so gut finde. Die 2-tägige Tour soll mir etwas mehr Klarheit bringen. Wir lieben die Berge. Das ist das Motto, das der Alpenverein zu seinem 150. Geburtstag auf Fahnen, T-Shirts und Emaille-Tassen gedruckt hat. Diese Liebe hat dazu geführt, dass im Tal kein Parkplatz mehr frei ist und diese Schlucht voller Wanderer. Die Besucher haben rote, grüne, blaue und schwarze Regenjacken an. Tagesausflügler aus dem nahen München, Touristen aus Fernost, Bergwanderer und Kletterer. Man hört sie kaum wegen des Wildbachs. Er schneidet 150 Meter tief ins Gebirge. In die Wände der engen Schlucht sind schmale Tunnelgänge und Galerien geschlagen worden. Gewaltig. Die Gischt stäubt, es tropft überall. Wer aufsteigt, presst sich an die Wand, um die, die von oben runterkommen, vorbeizulassen. 700 Meter entlang schauriger Abgründe, dann weitet sich die Schlucht schon wieder. Der Weg ist eine der Hauptrouten hinauf zu Deutschlands höchsten Gipfel, der Zugspitze, aber auch für Tagestouristen gut zu bewältigen. Um die 1000 Wanderer an schönen Tagen. Viele haben Turnschuhe an und nehmen in der engen, tosenden Klamm ein bisschen von der Wucht und dem Nervenkitzel mit, für den die Alpen auch stehen. Sie zieht es nicht zum Gipfel, sondern zur Höllentalangerhütte auf 1387 Metern, 2,5 Stunden Weg. Die gehört auch dem DAV, genauer gesagt der Sektion München, dem größten und ältesten der 356 Regionalvereine, die zum Alpenverein gehören. 6,7 Millionen Euro teuer war das Haus, 2015 eröffnet. Es steht am Rand einer schotterbedeckten Talsohle. Die lange Terrasse ist voll besetzt, die Gäste haben Kaffee und Kuchen oder eine Limo vor sich stehen. Die Hütte ist mit hellen Holzschindeln verkleidet. Für traditionelle Bergfreunde ist sie ein Fremdkörper, der den Anspruch des Vereins nach Einfachheit, Ursprünglichkeit und Authentizität verrät. Ich bin auch etwas irritiert.
Das ist ein Pultdach, also kein klassisches Giebeldach, was man von der Hütte erwartet, ein klassisches Almdach, sondern ein Pultdach, eine in den Berghang hineingetreppte Hütte. Und die letztendlich ja deswegen diese treppenartige Bauweise hat, um auf den Lawinenschutz zu reagieren, also Wachsensteinseite, Alpspitzseite, wenn Lawinen abgehen, dass eben die Hütte beim eventuell möglichen Lawinenabgang keinen Schaden nimmt. Deswegen hat man das so hineingetreppt.
Das ist Thomas Gesell, der Hüttenbetreuer der Sektion München. Natürlich trägt er ein 150 Jahre Jubiläums-T-Shirt schwarz. Seinen Job macht er seit 15 Jahren hauptamtlich. Und weil er ständig zu den 11 Häusern dieser Sektion hochläuft, wölben sich seine Waden wie die Knollen von Hokkaido-Kürbissen. Er ist 53, der Teint rosig und die Haare fast weiß. Sein Verband hatte hier zuvor eine alte, baufällige Unterkunft, die nicht mehr zu renovieren war. Also wurde die Hütte 2013 abgerissen und ganz neu gebaut. Mit Wasserkraftwerk und einer großen Kläranlage. Seither hagelt es Kritik. Zu komfortabel, zu modern. Typisch Münchner. Thomas Gesell kann das schon fast nicht mehr hören.
Bei der Höllentalanger Hütte, da wurde ja auch immer wieder gesagt, das ist eine Komforthütte, das ist eine Luxushütte, wo ich sage, jede Pension im Tal, die kein Waschbecken im Zimmer hat oder vielleicht die Nasszelle, sondern eine Etagen-WC hat und eine Etagensanitäreinrichtung, die muss zusperren. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir hier oben haben Etagenduschen, haben Etagen-WC. Kein einziges Zimmer hat ein Waschbecken drin. Das ist einfachster, funktionaler Bergsteigerstandard, den wir haben. Aber es wird unterstellt, es wäre eine Luxushütte. Und das ist etwas, wo ich einfach sagen muss, das ist schlicht und ergreifend falsch.
Der Alpenverein ist wahrscheinlich der einzige Übernachtungsdienstleister auf der Welt, der peinlichst den Eindruck vermeidet, es könnte seinen Gästen zu gut gehen. Dabei ist er ein großer Player in der zentraleuropäischen Bergwelt. 322 Hütten, 20.000 Betten, 800.000 Übernachtungen pro Jahr. Aber während unten die Hoteliers mit kuscheligen Wellness-Oasen um Gäste kämpfen, unterstreicht der DAV-Mann das Schlichte.
Wir vom Alpenverein sagen ganz klar, wir wollen dem nicht folgen. Wir sagen schlicht und ergreifend, eine Hütte ist eine Hütte, ist eine einfache Bergsteigerunterkunft und das soll sie bleiben. Es wird hier nicht kein Schwimmbad geben und kein Zweibezimmer und sonstigen Schnickschnack. Das können wir uns gar nicht leisten, das wollen wir auch nicht, weil das konzeptionell nicht gewollt ist und gefordert ist. Und wir wollen die Hütten einfach halten.
Thomas Gesell stapft mit seinen schweren Bergschuhen über die Terrasse und führt außen herum zum Eingang für Übernachtungsgäste im Untergeschoss. Er will beweisen, dass das Objekt zwar topmodern, im Kern aber doch nur eine einfache Hütte ist.
Wir machen jetzt mal den klassischen Weg, den der Bergsteiger eigentlich so ein bisschen erlebt.
Links zeigt ein langer Gang ab, die Wände aus Sichtbeton, helles, freundliches Licht. Ein Raum zum Aufhängen der nassen, verschwitzten Kleider.
Da kann man jetzt sagen, muss das belüftet sein? Ist das nicht zu viel Technik? Jeder, der auf viel Berghütten unterwegs ist und weiß, wie schön es ist, wenn der Geruch der Schuhe am nächsten Tag in der Früh an der Jacke hängt, der weiß zu schätzen, dass Schuhe am Trockenraum getrennt sind. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal drauf, oder? Das ist Thema Schlafräume, das ist ja dieses Thema sichtbarer Luxus für den Gast.
Auf dem Weg nach oben kommt man an der Rezeption vorbei, dem einzigen Bereich mit WLAN-Empfang. Das habe man bewusst so gemacht, damit sich die Leute im Gastraum miteinander beschäftigen, sagt Gesell. Oben wieder Gänge mit Waschbeton, funktionale Nasszellen mit Rainforest-Duschköpfen, gegen Gebühr auch warm. Der Hüttenbetreuer lässt nichts aus.
Etagen-WC, ganz spannend. Einmal für Männlein, einmal für Weiblein. Olfaktorisch leicht belegt. Man riecht so ein bisschen, man ist im WC. Ja, aber es ist etwas, wo ich sage, wo ist hier Luxus? Ja, es gibt zwei Urinale, ja, es gibt drei Töpfe. Es gibt auch Trennwände dazwischen, das ist Luxus. Man kann sich sozusagen auch einsperren, aber das war's dann schon.
Der Vergleich mit den Unterkünften im Tal hinkt etwas. Schließlich sind wir hier mitten im Hochgebirge. Jeder weiß, im Gebirge gibt es keinen Hotelservice, da geht es um die Grundversorgung, da muss man sich einschränken. Dafür finde ich es ziemlich stylisch hier. Aber okay, eine klassische Hütte im Retro-Stil wäre auch albern. Jetzt geht es eine Tür weiter.
Ja. Ja, hier sind wir gerade mittendrin im Beziehen des großen Matratzenlagers. Also Sie finden es hier alle luxuriös, nehme ich an. Ja. Und ja, wie man sieht, das sind hier insgesamt 28 Schlafplätze in diesem Raum.
Drei Etagenbetten, 75 cm breite Matratzen, eine neben der anderen. Eine Wanderin zieht einen dünnen Baumwollschlafsack aus der Hülle und breitet ihn aus. Der obligatorische Hüttenschlafsack, den braucht sie, weil die Bettwäsche nur alle zwei Wochen gewechselt wird.
Wir haben noch keine Schallbremsen drin. Das heißt, wenn sich auf der rechten Seite ein Schnarcher befindet, hat die ganze linke Seite auch was davon. Also das große musikalische Konzert am Abend. Es ist wunderschön. Sie werden es heute Abend erleben. Warten Sie noch. Sie lachen noch. Es ist durchaus mehrstimmig. Es ist interessant.
Gesell verlässt den Gruppenschlafraum und geht wieder nach unten. Dort sind die beiden Gasträume. Sehr offen, mit großen Fenstern. Vielleicht 50 Gäste an den langen Tischen. Es dämmert draußen, die Tagesgäste sind größtenteils wieder weg. Diejenigen, die jetzt noch da sind, meinen es ernst mit dem Bergerlebnis und haben oft mehrtägige Touren vor oder hinter sich. Viele wollen morgen über das Höllental und den Gletscher auf die Zugspitze. Man kann in die Küche sehen, dort wird das Drei-Gänge-Menü für die Halbpension-Gäste bereitet. Es riecht nach Speck. Für die Nacht ist die Höllental-Angerhütte wieder einmal ausgebucht. Wandern ist trendy geworden, auch dank des DAV. Die Alpen ziehen mehr Gäste an denn je zuvor. Gesell setzt sich an einen Tisch neben dem Kachelofen.
Der Grundstein für diese Entwicklung wurde sicherlich in den letzten 150 Jahren gelegt, eben durch das Anlegen des Hütten- und Wegenetzes, um eben auch abgelegene Täler, abgelegene Regionen touristisch zu erschließen. Das war ja, das ist ja auch die ursprüngliche Aufgabe des Alpenvereins gewesen, die touristische Erschließung der Bergregionen durch Hütten und durch Wege. Das war die primäre Aufgabe.
Die Gründungsmitglieder des DAV wollten allen ermöglichen, die Bergwelt zu erleben. 1869, das war die Industrialisierung, die Verstädterung, Beschleunigung und Masse. Der Mensch sollte dagegen in der erhabenen, einfachen Bergwelt wieder zu sich finden und Kraft schöpfen. Daher kommt auch die nicht enden wollende Luxusdebatte im Verein. Nebenbei, das spielte auch eine Rolle, sollten die abgehängten Bergbewohner mit den Besuchern Geld verdienen können. Der Alpenverein hält das bis heute am Laufen. Mit einem dichten Netz an Kletterhallen in der Fläche lockt er den Nachwuchs an.
Ohne Wege und ohne Hütten gibt es auch keinen alpinen Tourismus. Kein Mensch würde Urlaub machen in einer Region, die nur aus einer Talstraße besteht, wo ich zu meiner Pension hinfahren kann, aber sobald ich dann irgendwo rechts und links abzweigen möchte, den Berg hochgehen möchte, keinen Steig und keinen vernünftigen Weg mehr habe. Da wäre sofort Ende des Tourismus.
Allerdings ist den Vereinsmitgliedern früh aufgegangen, dass sie das, was sie da für die Allgemeinheit erschließen, auch verändern. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Das Zitat von Jürgen Habermas passt wunderbar in die Bergwelt. Der DAV hat sich einen Ausbaustopp für Hütten und Wege verordnet, und zwar schon 1928. Unterkünfte und Wege sollten nur in besonderen Ausnahmefällen gebaut werden. Seit 1956 wurden keine neuen Standorte mehr eröffnet. Vielleicht war das zu spät, um den Ansturm auf die Berge zu bremsen. Gesell schüttelt den Kopf.
Man muss aber die Kirche beim Dorf lassen. Wir sind nur einer von vielen. Es dominieren größtenteils einfach die vordergründig ökonomischen Interessen. Und damit ist die Macht des Alpenvereins per se durchaus begrenzt.
Der Münchner Hüttenbetreuer schaut zum Fenster. Es ist praktisch dunkel in dem engen Tal und es regnet. Aber Thomas Gesell muss wieder runter. Morgen wird er im Salzburger Land auf 2800 Metern in einer anderen Hütte der Münchner Sektion erwartet. Noch einen Espresso, dann eilt er davon.
Ja, viel Spaß heute Abend.
Damit meint er die versprochene Schnarch-Symphonie, nicht den Hüttenzauber. Der stellt sich nicht so richtig ein bei mir. Das liegt vielleicht an meinen antiquierten Erwartungen. Urig und heimelig ist es hier nicht, eher laut und funktional. Ich stehe auf. Es ist auch Zeit. Morgen steht eine lange Tour bevor, quer durch das Wettersteingebirge. Oben im Schlaftrakt richte ich mich in einem Achterzimmer ein. Für die Bergschuhe war, nebenbei gesagt, kein Ständer mehr frei im Keller. Mein Hüttenschlafsack, darüber eine Wolldecke. Die Matratze ist bequem. Nachts streckt mir meine Bettnachbarin die Füße in die Kniekehlen, aber es schnarcht erstaunlicherweise keiner. Aber mit der Ruhe ist es früh vorbei. Ab 3:30 poltern Männer durch den Gang, die es nicht erwarten können, zur Zugspitze aufzubrechen. Um 7 ist der Gastraum kaum besetzt. Die meisten sind wohl schon weg. Es gibt zwei Brote und je zwei Scheiben Wurst und Käse, dazu ein kleines Schälchen Müsli. An der Theke kann man sich noch ein Lunchpaket mit zwei Stullen, Apfel- und Müsliriegel besorgen. Das brauche ich heute. Servus.
Ciao, alles Gute, gell? Ciao.
Der Morgen ist kühl, der Himmel tiefblau. Es soll erst am Nachmittag wieder regnen. Ich breche zur Meilerhütte bei der Dreitorspitze auf, weit weg von den Warmduschern und Tagestouristen. Die Strecke dorthin ist laut Alpenvereins Tourenportal 16 Kilometer lang. 1000 Meter Abstieg, 2000 Meter Anstieg, 7,5 Stunden Weg. Es hätten auch 9 Stunden mit Klettersteigen sein können. Ein Angebot für Wanderer, die das Abenteuer suchen und die fitter sind als ich. Es gibt eben nicht nur den einen Weg zum Ziel. Viele Wege führen durch die Alpen. 30.000 Kilometer unterhalten die Sektionen des Alpenvereins. Das Teilstück hoch zum Hupfleitenjoch ist ganz komfortabel. Stufen, wenn es zu steil wird, ein Stahlseil zum Festhalten, wenn der Abgrund neben mir gähnt. Die Alpen sind gewaltig, aber der DAV achtet über weite Strecken darauf, dass sie einem nicht zu gefährlich werden. Manchmal fühle ich mich überbehütet. Sorgfältig sind an den Abzweigungen Wegweiser aufgestellt, damit man sich nicht verläuft. Die ebenfalls darauf angegebenen Wegzeiten sind meistens ganz freundlich und machen Laune, wenn man sie unterbietet. Ich profitiere von der tollen Infrastruktur, schon weil ich kein Essen für die 2,5 Tage mitschleppen muss. Der Rucksack ist leicht. Als ich früher mit meinem Vater, einem DAV-Veteran, beim Wandern war, war das die größte Herausforderung, das Gepäck. Wie hält man es leicht? Was wiegt wenig und was macht trotzdem satt? In den letzten Jahren habe ich genau das wieder schätzen gelernt. Wie herrlich einsam kann es sein, wenn man den Proviant für mehrere Tage mitschleppen muss, weil nicht alle paar Stunden eine Wirtschaft auftaucht. Zwei junge Männer in Funktionskleidung und fast ohne Gepäck kommen mir auf einem niedrigen Kammabschnitt entgegen.
Hupfleitenjoch, 1750 Meter. Wir kommen vom Kreuzeck rüber, von der Kreuzeckbahn. Genau, jetzt haben wir 20 Minuten, oder?
Ja.
20 Minuten haben wir jetzt rüber gebraucht.
Und wie lange steht oben, dass ihr braucht?
Dreiviertel Stunde. Wir gehen jetzt da runter an die Knappenhäuser vorbei. Durchs Höllental und dann nach Hammersbach wieder zurück.
Viel Spaß noch, gell?
Danke.
Die beiden rennen den Weg fast hinunter, den ich eben 400 Höhenmeter heraufgekeucht bin. Aber sie kommen von der Seilbahn Bergstation. Das ist der bequeme Weg für Bergfreunde. In dem Gebiet nahe Garmisch-Partenkirchen gibt es Bahnen ohne Ende. Die Kreuzeckbahn, Bankbahn, Zugspitzbahn oder die Alpspitzbahn. Von der kommt man auch zur Nervenkitzel-Aussichtsplattform Alpspix. Da steht der Wanderer auf einem Gitter 1000 Meter über dem Grund und guckt hinunter, ohne Lebensgefahr und Schwitzen. Diese Art der Bergeroberung sieht der Alpenverein sehr kritisch. Gut so, finde ich, aber andererseits, es gibt eine Nachfrage für den bequemen Berggenuss und die wächst. Und wo eine Nachfrage ist, da ist auch der Investor nicht weit, der ein passendes Angebot macht. Sollen nur diejenigen auf den Gipfel dürfen, die ihn ohne Hilfe erklimmen? Und wer bestimmt darüber? 1927 wurde der Naturschutz in die Satzung aufgenommen. Der DAV befindet sich damit in einem anstrengenden Spagat zwischen Tourismus und Schutz in den Alpen. Sanfter Tourismus, Ursprünglichkeit, Authentizität. Man bemüht sich mit umweltfreundlichen Hütten und Regionalprodukten. Aber Hardcore-Alpenbewahrer wie der Extrembergsteiger Reinhold Messner, die fordern, dass der Alpenverein doch einfach seine Hütten stilllegen soll und die Wege aufgeben. Dann wäre wirklich über allen Gipfeln und dazwischen Ruhe. Außerdem würde es weniger Straßen und Parkplätze in den Tälern brauchen. So weit wird es nicht kommen, aber im DAV wird schon darüber gestritten, welche Art von moderner Mobilität in die Berge passt. Auf dem schmalen Pfad hinüber zur Hochalm ist das Profil eines Fahrradreifens zu erkennen. Der Pfad kreuzt eine steile Schotterpiste. Die pest ein Sportler auf seinem Mountainbike hinunter. Ein älteres Ehepaar weicht vorsichtshalber zur Seite. Von unten kommt, erheblich langsamer, wieder einer rauf. Dirk aus Greinau hat das grüne Shirt bis zum Nabel aufgezippt. Schweiß glänzt auf seiner rasierten Brust.
Ja, das ist jetzt für mich ein bisschen grenzwertig, weil die Steigung auch dementsprechend ist. Aber ich finde, der Weg ist breit genug, dass man nebeneinander Platz hat.
Der 48-Jährige gehört offenbar zu den Achtsamen unter den Bergradlern.
Also ich finde, man sollte als Radlfahrer auf den Wegen bleiben, wo als Radfahrer auch geeignet sind. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man irgendwelche Trails runterfährt oder so, da bin ich nicht der Typ. Und insofern finde ich, dass, wenn man gegenseitig Rücksicht nimmt, das wunderbar funktioniert. Also ich bin auch so noch nicht in Situationen gekommen, wo mich Wanderer beschimpft haben, weil ich, wie gesagt, nicht die Single Trails fahre. Ich bin mehr der Forststraßenfahrer. Alles klar.
Ein Netter. Aber seit Jahren kommen mit den Mountainbikes noch mehr Leute noch schneller und weiter in die Berge hinein. Der Bundesverband des DAV empfiehlt seinen Sektionen inzwischen, keine Ladestationen für E-Bikes auf den Hütten anzubieten. Andererseits, so die Kritiker dieser Entscheidung, übernehmen dann eben die privaten Anbieter die E-Biker. Und der DAV verliert seinen Einfluss auf die Softbiker. Ich wandere weiter. Jetzt geht es bergab. Von der Hochalm über den Bernhardinsteig hinunter auf 1000 Meter ins Rheintal. Der Weg zieht sich sanft den Hang entlang. Unten führt eine Brücke über die weißblaue Partnach. Und dann wird es ätzend. Der Weg am Oberrheintalbach hinauf zum Schachen. Endlose Serpentinen im Bergwald. 20 Meter, kehre links. 20 Meter, kehre rechts. Bald ist das Hemd durchgeschwitzt und es hört einfach nicht auf. Genau diese Strecke habe ich gehasst, als mein Vater mich hier hinaufgetrieben hat. Jetzt bin ich ihm dankbar dafür. Der Kulturgeograf Werner Betzing hat darüber publiziert, dass das Erleben von Anstrengung und Langeweile zum authentischen Bergerlebnis dazugehört. Dass der Mensch sich dadurch von seinem Alltagsleben frei machen kann. Vorausgesetzt, er mag sich anstrengen. Viele wollen das eben nicht. Und deswegen wimmelt es in den Alpen von Seilbahnen, Sommerrodelbahnen und Abenteuerrutschen. Die Berge, ein Funpark. Der DAV ist da auch nicht ganz unbeteiligt. Er engagiert sich stark im Berg- und Kletterleistungssport. Da geht es nicht so um die Natur, die dient den Athleten höchstens als pittoreske Kulisse. Der Weg zieht sich, aber irgendwann hören die hohen Fichten auf und machen niedrigen Latschenkiefern Platz. Es gibt wieder mehr Landschaft zu sehen. Nur drei Leute sind mir auf dem Weg nach oben begegnet. Endlich Ruhe. Mein Körper hat seinen Rhythmus gefunden. Schließlich wird es eben und ich gehe
um eine Biegung und ziehe da. Das ocker- und braune Schachenschloss mit bayerischer Fahne nebenan kommt in den Blick. Und auch noch Blasmusik. Servus.
Servus.
Was ist denn da los?
König Ludwig II. Von Bayern hatte traditionell heute Geburtstag. Und dadurch wird hier morgens eine Bergmesse gefeiert. Und dann ist noch, Frühschoppen. Der Rest davon. Hm? Kennen Sie das nicht?
Nee, also den Schachen, den kenne ich schon, aber ja, das hier...
Das ist doch nur heute, immer am 25. August.
Die beiden Kölner König Ludwig II. Fans finden es lustig, dass ich nichtsahnend in die Geburtstagsparty gestolpert bin. Hier am Königshaus am Schachen, für das der romantische Monarch 1869 den Grundstein gelegt hat, dem Jahr, in dem der Deutsche Alpenverein gegründet wurde. Das wäre eine Gelegenheit, um über wahren Luxus auf 1876 Metern zu sprechen. Zirbelholzvertäfelungen, Indoor-Springbrunnen, Himmelbetten. Soll ich auf der Alm gleich unterhalb noch was trinken? Der Trubel ist zu groß und der Himmel zieht auch schon wieder bedenklich zu. Es ist später Nachmittag und es wartet noch eine urige Hütte auf mich, eine ohne Schnickschnack, die Meilerhütte. Da will ich übernachten. Der Ältere gibt Tipps.
Sie können aber auch dann weiter hier zur Meilerhütte, das ist die höchste hier, die ist 2300 und noch was hoch. Anderthalb Stunden wird da beschrieben. Ich als Gauner halte das für untertrieben. Wir brauchen da mehr.
Die letzten 500 Höhenmeter. Die Vegetation wird spärlich. Auf einem kleinen Plateau weiden Schafe zwischen Nebelschwaden. Es nieselt. Die Beine sind schwer nach 8 Stunden Laufen. Der Blick nach oben sucht vergeblich nach der Hütte. Dann taucht sie auf einem Felsgrat auf. Grau und trotzig, endlich. Ich bin auf 2376 Höhenmetern an der Grenze von Bayern zu Tirol.
Servus, grüß dich. Schön, dich zu sehen.
Marisa Sattelegger begrüßt mich in dem kleinen Anbau der Meilerhütte, der als Eingang und Trockenraum dient. Sie ist auf eine drahtige Art schlank und hat die blonden Haare zum Zopf gebunden. Ihr Händedruck ist fest. Sie hat einen ziemlich harten Job.
Du musst dich komplett umstellen, weil wir haben kein Wasser. Also es funktioniert nicht so, dass du den Wasserhahn aufdrehst und unendlich viel Wasser hast. Wir haben 2 Zisternen. Du musst einfach, wenn kein Regen kommt, musst du einfach lernen zu sparen. Ja? Dann Strom. Wir haben Solarstrom. Alles ist nicht möglich mit Solarstrom. Ja, wir haben jetzt die wichtigsten Geräte wie Gefriertruhe und das haben wir schon, aber wir haben auch nicht Strom in Überfluss und Übermassen, das haben wir einfach nicht. Du musst einfach lernen, da herum mit dem, was du hast, einfach zu haushalten. Wenn kein Wasser mehr da ist, dann haben wir ein Problem.
Das bewirtschaftete Haus der Sektion Garmisch-Partenkirchen steht eigentlich nur, weil der Alpenverein verhindern wollte, dass hier oben ein vereinsfremder Berggasthof aufmacht und die Bergwelt kommerzialisiert.
Das ist also Originalzustand von 1911. Das ist praktisch der Vorraum. Wir haben dann praktisch hier die Lagerräume. Rechterseite und links haben wir dann eine kleine Gaststube und eine große Gaststube.
Links geht noch ein kleiner Gang ab.
Trockentoiletten, Deckel auf, Geschäft verrichten und Deckel wieder zu, ohne Wasserspülung. Das ist Scheißheisel und das Bissoir für die Männer und da ist der Kellerabgang. Gehen wir noch oben.
Im ersten Stock gibt es Mehrbettzimmer, im zweiten Stock das große Matratzenlager. Es sieht ganz gemütlich aus. 9 Euro die Nacht für Mitglieder, 19 ohne Ausweis.
Nicht so, wie man sich früher vorstellt, dass 10 in einer Reihe sein mit 60 Matratzen, sondern wir haben 3er-Reihen, 1er, 2er und überall 80.
80 Zentimeter.
Jawohl. Auch der Wanderer muss gut schlafen. Ja?
Ich habe das Bett 70. Kannst 70. Du das zeigen?
Du bist auf der Seite, schau. Da hinten.
Beim Hinausgehen bückt sie sich rasch zu einer der wenigen Steckdosen im Haus. Da lädt jemand seine Bluetooth-Kopfhörer. Sie zieht den Stecker. Marisa Sattelegger führt das Haus schon in der 2. Generation. Bei ihren Eltern hat es noch nicht einmal Steckdosen gegeben. Die Wirtin arbeitet hier 4 Monate im Jahr, vom Morgen bis tief in die Nacht. Sie macht das gerne. Aber muss der Mensch hier wirklich einen Stützpunkt unterhalten? Wäre es nicht besser für die Natur, wenn weniger los wäre? Die Hüttenwirtin zögert kurz.
Klar, aber schau mal an. Klar, wenn der Mensch nicht auf den Berg kommt, aber im Endeffekt muss man auch so schauen, die meisten sind auch vernünftig, die nehmen so einen Müll mit, das ist eigentlich kein Problem, die genießen einfach die Natur, die gehen auf 3 Torspitzen und gehen wieder runter und die meisten sind ja vernünftig, die nehmen so einen Müll und das alles wieder mit, das macht ja eigentlich der Natur eigentlich, da die sagen wir gar nichts.
Sie nickt noch einmal bekräftigend, dann geht sie wieder hinunter. Sie muss wieder zu ihren anderen Gästen. Im Gastraum sitzen etwa 25 Bergsteiger und Wanderer. Es ist warm, kleine Fenster, man sitzt eng beieinander. Manche spielen Karten. Man kommt leicht ins Gespräch. Der Schwede David erzählt von seinen Erlebnissen auf dem Fernwanderweg Via Alpina.
Das Karwandelhaus, 2 Nights ago, 40 people and most of them snored.
Ingo aus Berlin. Von einer Bergtour in Südamerika.
Ich habe schon bei Indianern geschlafen, war auch nicht schlecht. in Ecuador, bei Rangern auf 3000 und bei Indianern.
Es stellt sich so etwas wie Verbundenheit ein. Ein erweitertes Lagerfeuer in einer Umgebung, die nicht für Menschen gemacht ist. Alle, die hier sind, haben beim Aufstieg gekeucht und geschwitzt, wie ich. Wir wollten es so. Jetzt sind wir fernab vom Alltag, der Arbeit und der Hektik. Und am nächsten Morgen, nach einer Nacht auf Matratze 70, ohne Toilettenspülung und ohne heiße Dusche, stehe ich noch vor dem Frühstück draußen und gucke still mit den anderen in die Berge. Die Sonne streicht golden die drei Torspitze hinunter. Auf der anderen Seite leuchtet die Zugspitze auf. Ich bin glücklich und froh, dass ich hier sein kann. Dass es die Hütte gibt, die das möglich macht.
Heiner Kiesel war das, unterwegs auf der Suche nach der ursprünglichen Bergwelt. Und siehe da, er hat sie dann doch noch gefunden. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.